Ja, bleib mal einen Moment stehen. Einfach, dass man so deine Größe noch sieht, oder? Wenn man so am Flughafen eine Person abholt, die man noch nie gesehen hat, nur über Videos gesehen hat und so, und so die Geschichte, denkt man, das ist vielleicht durch sein Leben so ein stahlharter Typ so. Und dann ist er am Flughafen gestanden und haben wir so uns so gemacht.
Ja.
So. Dann habe ich gemerkt, das ist so ein herzensguter Bär, so ein großer Bär,
ja,
so ein richtiger Daddy. Und so ist er auch. Das freut mich, du bist, also ich denke, wir haben sehr schnell eine Ebene gefunden, wo wir gemerkt haben, irgendwie sind wir verwandt. Du darfst jetzt Platz nehmen und ich erzähle zuerst einmal etwas aus deinem Leben, gell?
Okay, und ich trinke in der Zeit einen Schluck aus der leckeren Sprite.
Genau, weil ich habe jetzt auch schon einiges erfahren und mich natürlich auch im Voraus informiert über Martin. Martin, er wohnt mit seiner Familie in Berlin. Seine Frau heißt Rahel und seine Kinder, Aaron ist einjährig und die Zoe Marie ist vierjährig. Man sieht sie hier auf dem Bild, also er ist älter als ich, Baujahr 1965.
Die sind so süß, die Kleinen, oder? Also ich weiß nicht, hübschere Kinder gibt es glaube ich nicht. Besonders meine Tochter, da mache ich mir jetzt schon Gedanken, was für Waffen ich mir mal anschaffen muss, wenn die Männer bei uns vor der Tür stehen. Die ist so hübsch. Oh, die Augen.
Und ich habe gemerkt, so im Gespräch mit ihm, er ist Fan seiner Familie, speziell seiner Kinder. Ist das so?
Ja.
Okay. Seine Frau Rahel, sie ist Professorin an der Fachhochschule in Berlin und sie unterrichtet Kleinkinderziehung. Also das gibt mal was Schlaues da. Du bist Kinderfan und ich habe gespürt, du bist auch Jesus-Fan. Du hast es auch gesagt, du bist Jesus-Fan. Du gehörst auch einer Gemeinde an in Berlin, dem ICF Berlin. Deine Arbeit, du arbeitest als freier Theologe und als Schriftsteller. Du gibst jedes Jahr ein Buch heraus. Du bist 2 Meter groß und dein Sport ist Basketball.
Genau. Mein großer Held nach Jesus heißt Dirk Nowitzki.
Dirk Nowitzki, das ist der berühmteste deutsche Basketballspieler in der NBA in Amerika.
Genau.
Genau. Der ist bei uns nicht so bekannt. Oh. Tut mir leid.
Hätte ich jetzt Michael Jordan gesagt, ist der wäre bekannter. Na gut.
Und was mich auch begeistert, der Bär hat es schon gesagt, du hast Einfluss bis hier in Zetal durch dein Buch Jesus Freak. Dass der Sammy Müller, der einmal hier in der Gemeinde war, sehr durch dich inspiriert wurde und gesagt hat, du warst ein wesentlicher Teil in seiner Glaubensgeschichte. Das berührt mich.
Oh, das wusste
du
ich
hockst
nicht.
Da in Berlin und hast einen Einfluss auf uns im Seetal.
Mhm.
Jetzt will ich dich fragen, wie hat die Sache mit Jesus angefangen?
Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte, aber kurz erzählt war das so, dass meiner Familie, also ich habe 3 Schwestern und natürlich 2 Eltern und die sind alle einer nach dem nächsten zum Glauben gekommen. Das war auch für mich überraschend und ich kriegte das dadurch mit, dass da plötzlich ständig irgendwie so Predigtkassetten im Kassettenrekorder waren und die Gebetszeiten vorm Essen, die vorher immer so runtergerattert wurden, ja komm Herr Jesus, sei unser Gast, bla bla bla, auf einmal wurden das so richtige Gebetsgemeinschaften und dann musste der noch was sagen und der noch was sagen und ich hatte eigentlich nur Hunger und wollte eigentlich reinhauen und die sind dann immer da in so einen Gottesdienst gegangen in die Petrikirche und in Hamburg, das ist eine von diesen großen Kirchen und da war in den 80er Jahren ein wirklicher Aufbruch, wo ganz viele Leute zum Glauben gekommen sind. Die Kirche war rammelvoll. Und in meinem Leben passierte eigentlich parallel mehr und mehr Zusammenbrüche. Also erstmal Zusammenbruch Nummer 1 war meine heißgeliebte Freundin Mandy machte mit mir Schluss und berichtete mir dann bei unserem letzten Treffen, sie wäre ja nie richtig in mich verliebt gewesen. Oh, das hat mir mein Herz gebrochen. Dann war ich aber auch in der Schule so schlecht, dass ich 5 Sechsen, also 5x0 Punkte und 2x2 Punkte, also 2 Fünfen im Zeugnis hatte und meine Versetzung mehr als gefährdet war, das war ein Halbjahreszeugnis. Und ich hatte auch meinen Drogengebrauch nicht mehr im Griff. Ich war von morgens nach dem Aufstehen erstmal einen Joint geraucht, bis abends durchgehend breit von irgendwelchen Sachen und mein ganzes Leben stand eigentlich schon zu dem Zeitpunkt vor einer Wand und ich habe mir irgendwie überlegt, wenn es so weitergeht, dann bin ich in 1-2 Jahren tot oder es muss irgendwas passieren, irgendwas muss passieren in meinem Leben.
Und wie ist es denn dann passiert? Also durch deine Familie oder bist du an einem Tiefpunkt gewesen?
Ja, es gab da so einige Erlebnisse, das wird jetzt vielleicht zu weit führen, die mich irgendwie aufgemerkt haben, vielleicht gibt es da einen Gott. Und die haben mich dann halt immer in diesen Gottesdienst eingeladen. Und es war so nervig, dass ich dann dachte, okay, dann gehst du wenigstens einmal mit. Und dann kannst du sagen, kommt Leute, ich war jetzt einmal da, ich weiß, wie der Hase längst. Das ist nichts für mich. Für euch mag das was sein, für mich ist das nichts. Und dann war ich da in diesem Gottesdienst. Und das war total verrückt. Ja. Dieser ganze Gottesdienst schien wirklich nur für mich gemacht zu sein. Es fing an mit dem Teil, wo Leute nach vorne kamen, um was zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und das war alles irgendwie so, der eine sagte, ja, ich hatte nur 5 und 6 im Zeugnis, dann habe ich Jesus kennengelernt. Und ich schon so, oh, oh, das ist hier irgendwie ein abgekatertes Spiel. Dann der nächste, ja, und ich habe irgendwie so viel Drogen, dann habe ich Jesus kennengelernt. Und ich so, jetzt dann, und dann fing der Pastor an zu predigen. Und ich hatte so das Gefühl, der guckt doch immer so in meine Richtung, so als wenn meine Mutter ihm ein Zeichen gegeben hätte, hier sitzen wir, Herr Pastor. Und da, also ich war wirklich so kurz davor rauszugehen und entrüstet die Kirche zu verlassen, weil das war ja eine Riesensauerei, wenn die da irgendwie so ein abgekartetes Spiel machen. Und dann habe ich aber im Grunde so mein erstes echtes Gebet gebetet und habe zu Gott gesagt, okay Gott, wenn es dich gibt, wenn du aus meinem kaputten Leben wirklich was machen willst, dann brauche ich ein Zeichen. Und das Zeichen sollte sein, dass meine Eltern aufstehen und gehen. Ich wollte nicht, dass sie dabei sind, wenn ich diesen Schritt mache. Und zweitens will ich, dass meine Schwester mir auf die Schulter klopft und sagt, Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Da habe ich also Gott 2 Bedingungen gestellt. Sollte man vielleicht nicht machen oder doch machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, kaum sage ich Amen, gucke ich nach oben, steht mein Vater auf, sagt, du Martin, wir gehen jetzt, kannst aber gerne noch bleiben. Geht meine Mutter an die Hand, geht raus. Kaum waren sie zur Kirche draußen, meine Schwester. Du Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Und ich so.
Okay, und hast du dein Leben Jesus gegeben? Und wer war Jesus für dich zu dieser Zeit? Wer war er?
Also, bevor ich diesen Schritt gemacht habe, war Jesus für mich irgendein Alter oder irgendein Typ, der mal gelebt hat und der irgendwie die Kirche gegründet hat, aber er hatte eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun. Aber nach diesem Schritt, ich weiß noch, ich bin aus diesem Gottesdienst rausgegangen und ich spürte wirklich, plötzlich ist da so eine neue Tür in meinem Leben, so eine neue Realität, die vorher definitiv nicht da gewesen war. Ja, vorher, wenn ich ein Problem hatte, konnte ich zum Arzt, zur Beratung, keine Ahnung, aber jetzt konnte ich auf einmal irgendwie ja, zum Himmel schauen und Gott bitten, dass er mir hilft. Und das habe ich auch die ersten Monate und Jahre wie verrückt getan. Ich habe also im Klo, in der Schule war ich ständig und habe da gebetet. Und also echt der Klodeckel wurde zu meinem Altar sozusagen. Und habe ganz viel mit diesem Jesus geredet und um ganz viele Sachen gebeten. Und irgendwie hatte ich so am Anfang das Gefühl, ich habe irgendwie so 10 Freispiele und ich habe jeden Scheiß gebetet und es wurde alles erhört.
Okay.
Also angefangen, dass ich da irgendwie meine Bio-Leistungskursklausur total versäbelt hatte. Und dann habe ich gebetet, oh Gott, bitte mach, dass ich da noch eine einigermaßen gute Note kriege. Und dann hat die Lehrerin, obwohl das eine sehr strenge Lehrerin war, meine Arbeit in der Hand gehalten und hat dann so gesagt, also die Ergebnisse sind eigentlich alle falsch, aber so der Weg dahin, den kann man ja eigentlich doch positiv bewerten. Und dann hat die mir irgendwie 12 Punkte gegeben und das war für mich meine erste Gebetserhörung, werde ich nie vergessen. Ich bin da Halleluja durch den Klassenraum gelaufen und das war für mich
okay, der Hammer. Okay, du bist voll aus dem Start hervorgeprescht sozusagen. Wann war das?
Das war 1983.
83. 1993, also 10 Jahre später, wurdest du von Idea Spektrum, der deutschen Fachzeitschrift für Christentum oder so, zum Christ des Jahres, zum Christ des Jahres 1993 gewählt. Wie? Mit was hast du das verdient?
Ich glaube,
wie kann man das werden?
Ja, das war irgendwie ein komischer Titel, über den immer alle Leute gelacht haben, ihr ja auch. Aber der Grund war, dass ich 1991 in meinem Wohnzimmer eine Arbeit gestartet habe, die sich Jesus Freaks nennt. Und diese Arbeit ist wahnsinnig explodiert in den ersten Jahren. Wir sind von dieser einen kleinen Gruppe in meinem Wohnzimmer, in kürzester Zeit hatten wir 30, 40, 50, einige Jahre später sogar über 100 Jesus Freaks Gruppen in Deutschland. Sind auch von den Medien sehr stark berichtet worden, sogar in der Taz, das ist eher so eine linke Zeitschrift, wo eigentlich nie was Positives über das Christentum drin steht. Ja. Und die haben also einen positiven Artikel über unsere Arbeit gebracht mit der Überschrift Jesus, das ist dein Abend, mach, dass er gut wird. Und in der Mitte so ein Foto vom Jesus Freak, der da so betend auf dem Fußboden liegt, so high im Heiligen Geist sozusagen. Und diese Arbeit hat für so viel Wirbel irgendwie gesorgt, dass da ganz viel Frucht draus entstanden ist und ganz viel bewegt wurde. Und ich glaube, dass die Leute von IDEA das irgendwie gesehen haben, weil sonst eigentlich im christlichen Raum in Deutschland in der Szene nicht viel passiert ist. Ja. Und wir waren
Was ist das für eine Szene, die Jesus Freaks? Wie würdest du in wenigen Worten beschreiben?
Also Leute, die sonst nie in irgendeine Kirche gehen würden, Drogenerfahrungen, sehr oft der Fall, musikalisch eher so Musik, Punk, Trash Metal, auch elektronisch, die man ansonsten so im Mainstream nicht unbedingt hört, die auch äußerlich irgendwie ein bisschen freakig aussehen. Aber durch das Jesus, was dann dazugekommen ist, sich dann aber an Jesus gewandt haben und Jesus ganz da das Zentrum ihres Lebens wurde.
Du bist in die Peterskirche oder wie hat die geheißen gegangen? Hat das irgendeinen Zusammenhang? Hatte diese Kirche ein spezielles Anliegen für solche Menschen? Oder
war, nein, oder überhaupt
warum bist
nicht.
Warum ist das deine Gruppe gewesen?
Also in der Petrikirche war das eher so, dass meine Erfahrung, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, ich es nicht geschafft habe, meine alte Szene in diese Kirche zu kriegen, weil vor dieser Kirche, sage ich jetzt mal so, so unsichtbare Mauern waren. Ja? Und diese Mauern hatten eigentlich gar nichts mit dem Evangelium zu tun. Das hatte ganz viel mit Kultur zu tun, mit Musik. Ich weiß noch, dass einer meiner alten Freunde, der da schon auf Heroin war, immer sagte, ja, also Martin, da in deiner Kirche, da sind ja nur Spießer, nur so Anzuchttypen, die können mich doch gar nicht verstehen mit meinen Problemen. Und da war mir klar, es muss irgendwie einen Ort geben für so eine Leute, wo die hinkommen können, vielleicht auch noch betrunken, breit, keine Ahnung, in einen Raum, der nicht nach Kirche aussieht, eher so eine Kneipe, so ein Wohnzimmer, wo die Musik gespielt wird, die die mögen, die auch zu Hause hören, wo in einer Sprache gepredigt wird, die diese Leute verstehen, ja, in einer ganz normalen, unreligiösen Sprache, wo es aber doch vor allen Dingen um Jesus zentral, um Jesus geht. Und so kam dieses Wort Freak und Jesus zusammen, Jesus Freaks.
Okay, du warst der Shootingstar der Szene sozusagen. Dann aber ging es, haben wir vorher auch gehört, es ging schleichend in die Katastrophe. Was waren die Meilensteine auf dieser Abwärtsspirale?
Also das war erstmal so, du musst dir das so vorstellen, das war wirklich am Anfang ein riesiger Aufbruch. Ja? Also es war auch fast schon was Rauschhaftes. Es war wirklich, jede Woche hörtest du wieder eine Geschichte, wo jemand sich bei uns bekehrt hat, der zum Glauben kam, der irgendwie sonst in keine Gemeinde gehen würde. Dann entstanden überall Jesus-Freaks-Gruppen. Jeden Tag kriegte ich teilweise eine E-Mail. Ja, wir wollen bei uns in Stuttgart, in München, in Berlin, in Frankfurt, wir wollen auch Jesus-Freaks starten. Und auf einmal wurde aus diesem kleinen Martin, der so gerade eben sein Abitur mit einem Wunder geschafft hat, plötzlich irgendwie jemand, der gebraucht wurde, der angefragt wurde, der auch so ein bisschen berühmt wurde, sag ich mal in Anführungszeichen, wurde dann auch eingeladen in Konferenzen. Und das hat mir einerseits großen Spaß gemacht, aber was ich nicht so schnell bemerkt habe, ist, dass ich auf der anderen Seite ja mehr und mehr ausgebrannt bin. Und es machte sich dadurch bemerkbar, wir haben dann auf St. Pauli auf der Reeperbahn in Hamburg auch noch eine Kneipe gestartet, hatten dann so einen Musikclub gemietet, haben da unsere Gottesdienste gefeiert. Und so war ich im Grunde 24 Stunden die ganze Zeit im Dienst für den Herrn unterwegs. Und am Wochenende waren wir auf Einsatz. Und das ging ein paar Jahre gut.
Wie war dein Zivilstand?
Ich war der Leiter und Pastor dieser Arbeit. Habe aber kein Geld von den Jesus Freaks bezogen und habe nebenbei dann noch in einer Bar im Nachtdienst gearbeitet, um irgendwie Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. dass mein Stand war, ich war erster Vorsitzender und Pastor der Jesus Freaks.
Ja, und der Zivilstand? Warst du verheiratet zu
dieser Zeit? Ja, ich war verheiratet, genau, war verheiratet und
Kinder?
Ja, keine Kinder, keine Kinder zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann, aber irgendwann merkte ich, dass das war das, glaube ich, das Erste, was ich merkte, war, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Weil mich diese ganzen Sachen, diese ganzen Projekte, und dann auch gab es natürlich Leute, die Probleme bekamen. Und ich habe auch alles gemacht als Pastor, was man nie machen sollte. Ich hoffe, das machst du nicht. Also ich habe irgendwie Seelsorge gemacht, Gottesdienstvorbereitung. Und ich wollte auch ganz demütig sein und habe dann auch aufgeräumt und die Klos geputzt. Und für Finanzen, ich habe irgendwie alles auf mich gezogen sozusagen. Und irgendwann hat sich das dann gerecht. Ich kam nicht mehr zur Ruhe, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr abschalten. Und das war wirklich wie Folter. Das ging über viele Wochen, wo ich nur so 1-2 Stunden pro Nacht geschlafen habe. Und dann kriegte ich auch so Schwindelgefühle und es ging mir irgendwie auch körperlich dann immer schlechter.
Und was geschah dann? Was waren so Stationen?
Das war deine Frage, genau. Und dann habe ich irgendwann mal die weiße Fahne geschwenkt und habe gesagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich muss in Urlaub. Und dann habe ich Freunde besucht in New York, habe da 2 Wochen Urlaub gemacht, wovon ich die erste Woche eigentlich durchgeschlafen habe. Und in der zweiten Woche war ich dann mit einem jungen Pastorensohn auf so einer Techno-Party. Und das war auch für mich das erste Mal so Berührungspunkte mit der Techno-Szene. Das war damals noch relativ neu. Und dann bin ich irgendwie aufs Klo gegangen und da kam ein junger Mann auf mich zu und fragte mich, wo ich herkomme und wer ich bin. Und dann erzählte ich ihm, dass ich so Techno kennenlernen will. Und dann meinte er zu mir, du, wenn du wirklich wissen willst, was Techno ausmacht, dann musst du eine von diesen hier ausprobieren. Und reichte mir so eine Tüte in die Hand und da waren 2 kleine Ecstasy-Tabletten drin. Und ich, Idiot, habe irgendwie das nicht weggeschmissen oder so, sondern ich habe es erstmal in meine Hosentasche getan, das dann ein paar Tage mit mir rumgetragen. Und habe es dann im Naturkundemuseum von New York irgendwie eine von diesen Pillen genommen. Und das Verrückte war, dass im Grunde, ich sage jetzt mal auch so, der Satan mir da auf chemische Art und Weise das gegeben hat, was ich irgendwie brauchte, nämlich Entspannung. Ja, ich war so entspannt und so glücklich und saß da im Kino im Naturkundemuseum von New York und dachte, ach, ist das schön und du bist so entspannt und habe mich dann so auch rausgeredet so vor Gott. Ach Mensch, Jesus, das kann ich doch mal machen, so ist doch, erzähle ich ja auch keinem, das ist unser Geheimnis, ja, und ich mache dann einfach so ein bisschen Entspannung so mit dir und das ist doch in Ordnung und so Geheimnisse, das ist nie gut, ja, Geheimnisse, das gibt Satan immer eine Möglichkeit in deinem Leben, Türen offen zu halten und das war im Grunde der Anfang von einer langen Phase des Rückfalls, die ganz schön krass war und mich fast das Leben gekostet hat.
Das wollen wir nicht auskosten, aber was bedeutet das für deine Ehe, für deinen Dienst, für dein Umfeld?
Ja, ich habe dann nach einer Zeit das schon bekannt, es ging so ungefähr 2-3 Monate, wo ich das noch geheim halten konnte, dann habe ich es irgendwann meiner damaligen Frau erzählt, die hat es dann dem Leitungskreis der Jesus Freaks erzählt und dann hat man mich aus dem Dienst rausgenommen, komplett.
Und als Schutz oder als Strafe?
Ja, so als Konsequenz, sagen wir mal. Ne? Also als Konsequenz, so als rückfälliger Leiter der Jesus Freaks, Drogen, das ging irgendwie nicht, das war klar. Und dann war ich plötzlich von so einer 150-Stunden-Woche, und das waren wirklich 150 Stunden, auf null, bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Und dann merkte ich in dieser Situation erstmal, wie kraftlos ich war, wie sehr mir auch mein Dienst, obwohl er mich ausgebrannt hat, mir auch Kraft gegeben hat, das fehlte mir. Und dann merkte ich, dass meine Ehe total kaputt war. Denn plötzlich, vorher war ich ja nie zu Hause, plötzlich war ich den ganzen Tag zu Hause. Wir haben uns nur gestritten, Teller flogen durch die Luft. Das ging dann so weit, dass meine Frau ausgezogen ist, die Scheidung eingereicht hat, einen neuen Mann kennengelernt hat. Ich war dann alleine zu Hause. Und es war eine ganz, eine Zeit der Wüsten, die Wüste, die dann irgendwo im Grunde anfing, ne?
War das der tiefste Punkt, als die Frau ausgezogen ist? Das war
der tiefste Punkt war dann eigentlich, dass dann auch die Spender wegblieben. Ne? Wer will schon einen drogenrückfälligen Ex-Pastor weiter Geld spenden? Ich musste dann also versuchen, Geld ranzuschaffen und habe dann einen Job in einer Disco mitten auf St. Pauli angenommen. Und da bin ich dann auch mit weiteren härteren Drogen in Berührung gekommen. Und es war nicht täglich, auch nicht jedes Wochenende, aber doch, es wurde immer öfter und es wurde auch immer krasser. Und auch die Drogen wurden immer krasser. Und ich sag mal so, meine alte Suchterkrankung aus meinem Leben ohne Gott, die war irgendwie wieder aufgebrochen. Und es gibt ja auch diese Geschichte, wo Jesus sagt, wenn man einen Dämon bei jemandem austreibt und das Haus ist leer, dann kommt er wieder mit 12 anderen Dämonen und er treibt es noch arger als je zuvor. Und das jetzt bezogen auf meine Sucht, so ein Gefühl hatte ich plötzlich auch. Es wurde eigentlich immer krasser, auch die Drogen wurden immer krasser. Und ich spürte auch in der Situation, ja, vorher als Christ des Jahres, da wollen sie alle dein Freund sein und stehen neben dir und wollen Zeit mit dir verbringen. Aber als dann mein Rückfall bekannt wurde und ich plötzlich der Loser des Jahres war, hatte ich plötzlich keine Freunde mehr, keiner wollte mehr sich mit mir treffen und ich saß auch ganz viel alleine bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und das war eine ganz dunkle Situation und dann, es endete noch nicht ganz, aber ein weiterer Höhepunkt war dann, dass ich mir 99 eine Überdosis gespritzt habe und dann ins Koma gefallen bin und dann 2 Tage im Koma in meinem Zimmer lag und wie durch ein Wunder bin ich irgendwie wieder aufgewacht.
2 Tage warst du im Koma?
2 Tage, ja, von Freitagnacht bis Sonntagmorgen.
Boah, okay.
Und bin dann irgendwie wieder aufgewacht und war aber total verstört. Also ich hatte irgendwie eine Schädigung in meinem Gehirn. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was die letzten Tage passiert waren. Ich hatte sämtliche Namen vergessen, ich hatte PIN-Nummern vergessen, Telefonnummern vergessen, Kontonummern vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass ich ein Auto hatte. Ich wusste nicht mehr, was für eine Arbeitsstelle ich hatte. Also da war wirklich ein riesengroßer Crash auf meiner Festplatte. Und ich habe dann in meinem verstörten Zustand 15 Mal hintereinander bei meinen Eltern angerufen und bei meiner Arbeitsstelle angerufen und immer dasselbe gesagt. Ja, hallo, hier ist Martin. Mir geht's gerade ganz schlecht. Ich kann heute nicht arbeiten, habe ich dann erzählt, ja wieso, du musst doch gar nicht arbeiten, du hast doch eigentlich Urlaub beantragt. Ach so, aufgelegt, 5 Minuten später, ja hallo, hier ist Martin, mir geht's ganz schlecht. Okay. Das ist wie so eine Schleife, ja.
Aber du schreibst, in einem Artikel habe ich gelesen, du schreibst darüber, dass du in der Beziehung mit Jesus durch diese Wüstenerfahrung in eine Tiefe vorgedrungen bist, die du dir nicht erträumt hättest. Kannst du davon erzählen?
Ja, das, also diese... Ich bin dann von da aus dann ins Krankenhaus gekommen, dann habe ich eine Therapie gemacht, aber auch das war eigentlich alles noch Zeit in Dunkelheit, auch in Gottes Ferne. Ich bin dann wieder in Gottesdienste gegangen, aber hatte das Gefühl, dass Gott wirklich ganz, ganz weit entfernt ist. Dann gab es auch Verletzungen von Geschwistern, also es wurden dann auch Gerüchte über mich verbreitet und ein Brief kursierte in den Gemeinden, wo man von mir gewarnt hat. Man wusste ja immer schon, der Martin Dreyer wäre ja nie ein Christ gewesen und so ein echter Christ. Das hat mir natürlich auch wehgetan und in dieser ganzen verlorenen, dunklen, krisenhaften Wüstensituation hatte Gott dann irgendwie Erbarmen mit mir und hat mich irgendwie wieder gerufen. Und das erste Mal, als ich seinen Ruf wieder gehört habe, war, da war ich in so einer Baptistengemeinde, charismatische Baptistengemeinde, und da steht plötzlich so eine ältere Dame auf und sagt, ich habe ein Wort für jemanden, der sitzt hier, du hast mal viel für Gott getan, aber du lebst in der Dunkelheit, du kannst das Licht nicht mehr sehen. Aber warte ab, Gott ruft dich, er holt dich da raus. Er wird dich wieder auf eine neue Position stellen, er wird deinen Dienst wieder segnen. Und also so viele Leute im Raum gab es da nicht, ob die das so gut zutraf wie auf mich. Ich habe es auf jeden Fall für mich angenommen und habe dann mit meiner damaligen, ich hatte dann meine neue Frau kennengelernt und wir haben dann auch geheiratet, haben dann den Mut zusammengenommen und haben uns dann einen Seelsorger gesucht. Und dieser Seelsorger, das war so ein Pastor in Frankfurt, und der hat dann wirklich mein Leben nochmal so ganz neu vor Gottes Thron gebracht und um Heilung gebetet und um Vergebung. Und da hatte ich so 7, 8 Sessions mit ihm, wo wir eigentlich jetzt nicht so Therapie gemacht haben, sondern es war eigentlich so eine Art Gebetsseelsorge. Also einmal haben wir, weiß ich noch, in einem Abend sollte ich immer jede Droge, die ich in meinem Leben jemals genommen habe, vor Gott aussprechen, um Vergebung bitten und bitten, dass er mich davon löst. Und dann hat der Pastor mir die Vergebung zugesprochen und diese Bindung gelöst. Ja? Ja. Und danach merkte ich auf einmal, tschack, irgendwie, das war wirklich so, als wenn da Fesseln von meiner Seele, von meinem Geist gelöst wurden. Und ich konnte wieder aufrecht gehen. Plötzlich war Gott auch wieder da. Und dann am zweiten Mal haben wir jede Frauenbeziehung, die ich hatte, vor Gottes Thron gebracht, um Vergebung gebetet, Dinge gelöst und wieder merkte ich, ich war aufrechter. Und dann Beziehung zu meinem Vater, wo auch so eine Missbrauchsgeschichte passiert ist in meiner frühen Kindheit, was ich später erst erfahren habe. Auch da haben wir ähnlich gebetet. Ich musste auch um Vergebung bitten. Und mit jeder Session wurde ich freier, heiler, gesunder, aufrechter. Und Jesus kam in einer Präsenz in mein Leben zurück, wie ich es vorher nicht gekannt hatte. Ja, es war wirklich so, dass er plötzlich ganz tief in meinem Herzen war. Vorher hat sich mein Glaube schon auch in meinem Herzen abgespielt, aber vieles war auch sehr oberflächlich. Und ich hatte auch diese ganzen einfachen Antworten dann immer parat, wenn jemand schlecht ging, habe ich gesagt, du musst einfach mehr beten oder du musst halt mehr in der Bibel lesen, dann geht es dir schon besser. Aber die waren mir natürlich in meiner Situation ausgegangen, die einfachen Antworten. Und plötzlich hat Gott mir seine Gnade gezeigt, seine Erbarmen gezeigt. Und dass es ihnen überhaupt nicht darauf ankommt, ob ich jetzt nun Christ des Jahres oder Loser des Jahres bin. Ja, also für Gott war ich vielleicht Christ des Jahres, als ich für die Welt der Loser des Jahres war, weil er plötzlich ganz in mein Herz konnte und ich mich ihm ganz rangelassen habe an mein ganzes Sein. Mhm. Und dass er mich liebt, obwohl ich so viel Mist gebaut habe, ja, dass er mich wirklich liebt, dass er mich annimmt. Das hat eine Zeit gebraucht, bis ich das glauben konnte. Aber alleine das hat mich so sehr befreit und diese Erkenntnis war so, so wichtig und so gut für mich zu erleben und zu erfahren und zu glauben.
Das ist sehr spannend, in der Bibel zu lesen, wie viele Männer, die Gott stark gebraucht hat, wie Mose, David, Jesus selber, Paulus, so Wüstenerfahrungen hatten. Glaubst du, das braucht es im Leben, damit die Beziehung zu Jesus tiefer wird, also dieser Prozess?
Ja und nein, also ich will es nicht glorifizieren, also ich will nicht sagen, ein echter Christ muss irgendwie eine Wüstenerfahrung gehabt haben, sonst bist du kein echter Christ, aber immer nach meiner Erfahrung ist es doch so, dass Gott die Krisen nutzt, wenn wir uns weiter für ihn öffnen, um Dinge in uns zu tun, die er sonst nicht tun könnte. Ja, ich meine, wenn du nur von Wolke 7 auf Wolke 8 schwebst, warum Gott dann irgendwie an seinen Charakter ranlassen? Ja, warum ihn wirklich an sein Herz ranlassen? Aber wenn du wirklich in dieser Situation bist, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du ihn brauchst, da bist du bereit, dich ganz für ihn zu öffnen und ihn wirklich ranzulassen an deinen Charakter, an dein Herz, an dein Innerstes. Und das möchte er natürlich. Ja. Er möchte uns ganz ausfüllen, er möchte uns ganz verändern, er möchte uns Jesus ähnlicher werden lassen.
Dann hat dein Glauben wie ein neues Fundament bekommen.
Ja.
Nicht mit Erfolg oder so das Äußerliche.
Nur noch Gnade und auf Gottes Liebe, das war alles, was ich noch brauchte. Ja.
Okay. Reden wir über die Wiederherstellung deines Dienstes. Ein schöneres Thema. Am tiefsten Punkt hast du Rael kennengelernt, bist du wegen ihr wieder aufgestanden?
Also ich sage immer, so Rael war so der Engel, den Gott in mein Leben geschickt hat, der mir geholfen hat, die mich unterstützt hat, die auch immer an mich geglaubt hat. Sie war sehr, sehr wichtig. Vielleicht hätte Gott sonst jemand anders geschickt, aber sie war schon wirklich, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in meiner Wiederherstellung. Definitiv.
Das ist mehr so deine persönliche Seite, aber auch dein Dienst wurde wiederhergestellt. Kannst du etwas darüber sagen, wie das geschah?
Ja, also das hatte, einmal fing es damit an, dass dann plötzlich in der Christenheit das rumging, so so von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, der Martin Dreier, irgendwie hat Gott den wiederhergestellt und dann wurde ich eingeladen beim CVJM zum Beispiel, das war eigentlich der erste Veranstalter und die haben mich dann auch so gefragt, wir haben gehört, du bist durch eine Krise gegangen und wie ist das passiert, was ist da geschehen? Und da bin ich wirklich über ein Jahr lang ganz viel in Gemeinden eingeladen worden, eigentlich nur um diese Geschichte zu erzählen. Und dann hat Gott aber tatsächlich, ich sage jetzt auch mal bewusst mit der Volksbibel, auch meinen Dienst wiederhergestellt für die Verlorenen, ja, für die Leute, die nicht mit Gott leben. Und das kam eigentlich so zustande, dass als ich noch, bevor den Jesus Freaks, hatte ich so ein Berufungserlebnis. Da war ich als Missionar in Amsterdam und hatte in einer Gebetszeit ganz stark den Eindruck, dass Gott von mir möchte, dass ich das Matthäus-Evangelium lerne, auswendig lerne, lese. Also dieses Matthäus war ganz stark in meinem Herzen und ich spürte, Gott will, dass ich wirklich mich nur mit Matthäus beschäftige über viele Monate. Und ich habe dann wirklich das Evangelium gelesen, die wichtigsten Stellen auswendig gelernt. Und nach dieser Zeit gab es so eine Konferenz mit so einem amerikanischen Pastor, der so ein bisschen pfingstlich unterwegs war, war für mich auch was Neues. Und der hatte dann manchmal so Worte für Leute aus der Gemeinschaft. Und ich saß da so in der letzten Reihe, da sitze ich eigentlich immer am liebsten. Und, also hallo, letzte Reihe. Und dann zeigt er mit dem Finger auf mich und sagt, I have a word for you, stand up. Ich habe ein Wort für dich, steh auf. Und ich so... Aber er sah, hinter mir saß keiner, er musste wirklich mich meinen. Und dann stehe ich auf und dann meinte er, Gott hat mir gesagt, du bist ein Matthäus. Und ich, das konnte er ja nicht wissen, ich hatte ja kein T-Shirt, wo draufsteht, ich lese gerade viel Matthäus oder so. Und dann sagte er, und so wie Matthäus seinen Leuten das Evangelium in einer Sprache übersetzt hat, die sie verstehen, so will ich von dir, dass du deinen Leuten das Evangelium in einer Sprache übersetzt, die sie verstehen. Und das ist im Grunde mein Berufungserlebnis, was mein Leben ganz stark immer geprägt hat. Und als ich die Jesus Freaks dann gegründet hatte, habe ich das ja an meinen Predigten gemacht. Da habe ich ja den Leuten in meiner Sprache, die sie verstehen, gepredigt und dachte eigentlich, dass ich dann diese Berufung erfüllt habe. Und dann aber in dieser Phase der Wiederherstellung kriegte ich plötzlich eine E-Mail von einem befreundeten Pastor, der mit einem Verlag zusammenarbeitet und der meinte, du Martin, komm mal her, wir wollen uns mit dem Verlag mal treffen. Wir haben überlegt, es müsste irgendwie eine neue Bibel geben in einer Straßensprache, die Leute verstehen, die sonst nicht irgendwie Luther und auch nicht Hoffnung für alle verstehen. Und dann haben wir uns da getroffen bei dem im Büro und haben so ein bisschen rumvisioniert. Und am Ende meinte dann der Verleger zu mir, also Martin, ich würde sagen, hier ist eine Idee entstanden, fang doch mal an mit Matthäus. Und ich so, das war's ja noch viel konkreter in schriftlicher Form. Und ich habe das dann gemacht und im Grunde, dann ist die Volksbibel erschienen und auch wenn es sehr viel Kritik gab am Anfang, hat Gott letztendlich durch die Volksbibel meinen Dienst, auch national, sogar über Deutschland hinaus, auf eine ganz wunderbare Art und Weise wiederhergestellt, so wie das eigentlich nur Gott machen kann.
So nach unserem evangelikalen Empfinden wird durch die Volksbibel so unser Gewissen für Gottes Heiligkeit schon etwas torpediert. Was bedeutet dir Gottes Heiligkeit?
Ich weiß, dass Gott heilig ist. Ich glaube, dass Gott heilig ist. Es gab wenige Momente in meinem Leben, wo ich aber doch auch in einem Gottesdienst oder in einer Gebetszeit so eine Ahnung von Gottes Heiligkeit bekommen habe, weil er mir so begegnet ist. Und doch, glaube ich, ist dieser heilige Gott, dieser unnahbare Gott, der so heilig war, dass man, wenn man ihn berührt hat, in dieser Bundeslade, man schon gestorben ist, hat dieser Gott den Weg gewählt, zu uns Menschen runterzukommen in seinem Sohn Jesus Christus. Und aus seiner Heiligkeit in unsere Menschlichkeit hineinzutreten. Und Jesus war ein Mensch. Jesus musste essen, Jesus hatte Durst, Jesus kannte menschliche Gefühle. Also niedriger geht es eigentlich gar nicht mehr. Und dieser Jesus, was hat er uns Menschen gesagt? Er hat uns ja auch noch berufen dazu, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern und baut Brücken, ja, verkündigt es allen Völkern. Heißt ja auch, wir müssen es übersetzen, damit es die Leute verstehen. Wir können nicht davon ausgehen, dass es die Leute im afrikanischen Urwald unsere deutsche Bibel verstehen, ja, oder eine englische Bibel, wir müssen sie übersetzen. Und dieser Gedanke hat mich bewegt, die Volksbibel zu schreiben. Denn ich habe damals in einem Jugendzentrum gearbeitet, wo wirklich Jugendliche waren, die nie in irgendeine Kirche gegangen sind, die keine Ahnung hatten vom Christentum. Und ich weiß noch, ich habe dann so ein paar Tests gemacht und war so gefragt, sag mal, Mehmet, was ist denn der Heilige Geist für dich? Meinte er, ist das ein Schnaps? Ja, keine Ahnung, ja, oder dann habe ich Alessandro gefragt, sag mal, und Sünde, was Gott ist für Jesus für deine Sünde gestorben? Sünde, was ist denn das für dich? Meinte er, Sünde? Also für mich ist, wenn ich so ein richtig sündiges Wochenende hatte, dann war ich auf einer richtig guten Party, habe eine tolle Ische kennengelernt, habe richtig Spaß gehabt. Ja, also Sünde hatte für den eine positive Bedeutung bekommen. Und dann meinte ich, du, Jesus für deine Sünden gestorben, das hätte er aber nicht machen brauchen. Ja? Und da war mir klar, es muss eine Bibel geben, die diese Begriffe überträgt in eine Sprache, die diese Leute verstehen. Und für Sünde habe ich dann in meiner Übertragung genommen, Dinge tun, die Gott nicht gut findet oder Mist bauen oder Scheiße bauen. Na, Scheiße wurde dann, also Scheiße kam dann ja nicht mehr in der Volksbibel vor. nachdem es ganz stark kritisiert wurde, aber also einfach Begriffe aus deren Sprachgebrauch zu nehmen, die aber dasselbe beschreibt.
Okay. Ein Beispiel ist die Geschichte, wo Jesus auf die Welt kam, oder? Da geht es um eine Motorradwerkstatt, oder?
Eine Tiefgarage.
Tiefgarage, genau. Und eine Ölwanne.
Genau.
Genau. Anstatt Stall und Krippe.
Genau.
Darf man das?
Ich finde natürlich, ja. Und es gab da auch sehr viel, und es gab ja leider sehr, sehr viel Kritik von den Geschwistern. Ich bin sogar zweimal dem Satan übergeben worden, von irgendeiner Gemeinde, einmal sogar vor meinen Augen. Aber es gab auch Leute, die sich positiv zur Volksbibel geäußert haben. Und gerade bei dieser Geschichte mit der Ölwanne gab es mal so eine öffentliche Diskussionsrunde, ähnliches Setting wie hier, da saßen einige Leute. Aber mit im Team war eine Frau von Wycliffe. Kennst du Wycliffe?
Ja, die Bibelübersetzungsgesellschaft.
Genau, das ist die größte Bibelübersetzungsgesellschaft der Welt, die die Bibel halt auch in Sprachen übersetzen von irgendwelchen Indianervölkern im brasilianischen Urwald. Und da hat sie dann, als diese Kritik auch aus der Menge kam, hat sie gesagt, Moment mal, da habe ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Und zwar gab es da einen Urwaldstamm, für die sie die Bibel übersetzt hat. Und für die gab es natürlich auch keine Krippe und keinen Stall. Und da hat sie aus, er lag in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend, Luther, hat sie draus gemacht, er lag mit Bananenblätter umwickelt in einer Hängematte.
Cool.
Oh, das fand ich so schön.
Ja,
und okay. Diesen Gedanken folgend gibt es halt ein Evangelium in der Volksbibel, wo wir uns überlegt haben, okay, wenn Jesus heute in Berlin zur Welt kommen würde, wo würde er hinkommen? Also Stall war ein Ort, wo, also es war jetzt kein Hotel, es war auch keine Jugendherberge so, es war schon irgendwie, aber schon, da waren halt die Autos, die Fortbewegungsmittel, da wo das dann der Esel dann stand, ja, und Fortbewegungsmittel, Auto, Ölwanne, so kam dann die Krippe zustande und so haben wir uns das dann aus unseren Reimen daraus gemacht. Okay. Ja.
Erzähl uns eine Geschichte von der Wirkungsgeschichte der Volksbibel, wo du weißt, da wurde ein Mensch angesprochen, zum Beispiel die Geschichte von der Frau in der Psychiatrie. Hast du mir gestern erzählt?
Ja, also ich habe neben all der Kritik auch sehr, 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 sehr viele positive Nachrichten bekommen. Ich habe auf meinem Computer so einen Ordner Pro- und Contra-Volksbibel-Mails und zuerst war der Contra-Ordner ganz voll, aber dann hat sich der Pro-Ordner immer mehr gefüllt. Mittlerweile habe ich eigentlich mehr Pro als Contra und da war eine Frau, die arbeitete in der Psychiatrie in München. Und da war so eine Gothic-Frau, die irgendwie immer so auf Friedhöfen übernachtet hat und so. Und die war ganz finster drauf, hatte ganz schlimme Depressionen und der hat sie die Volksbibel gegeben und der hatte sie auch vorher schon andere Versuche gestartet, Luther, gute Nachricht, und das hat sie alles weggeschmissen, wollte sie nicht. Und dann hat sie aber die Volksbibel bekommen und hat die Volksbibel dann wirklich durchgelesen in der Klinik von vorne bis hinten, so wie Harry Potter, ja, von vorne bis hinten. Und am Ende ist dann eine Einladung zum Glauben mit einem Lebensübergabegebet und die hat dieses Gebet gebetet, hat plötzlich Jesus in ihrem Leben gehabt, hat plötzlich Hoffnung in ihrem Leben gehabt. Und ist aus dieser Psychiatrie entlassen worden und ich habe immer noch Kontakt zu der, die hat jetzt eine Ausbildung gemacht als Verkäuferin und die ist nicht wiederzuerkennen. Die hat ein Strahlen im Gesicht, ist da in München in der Gemeinde und ist wirklich nur über die Volksbibel zu Jesus und zum Glauben gekommen. Und heute liest sie natürlich auch gute Nachricht und Hoffnung für alle. Es ist ja nur ein Einstieg, aber zum Glauben kam sie wirklich durch die Lektüre der Volksbibel.
Du hast erzählt, dass dir die Volksbibel auch viele Türen geöffnet hat. Du hast an vielen krassen Orten auch gepredigt. Erzähle uns ein kurzes Beispiel, vielleicht vom krassesten Ort, wo du je warst oder gepredigt hast und was du dort erlebt hast.
Ja, das stimmt. Also die Volksbibel hat mir ganz viele Türen geöffnet, die mir als Jesus-Freak verschlossen geblieben wären. Kneipen, so ein Kneipier in Berlin, der über irgendeinen Gast plötzlich so eine Volksbibel auf dem Tresen liegen hatte. Dann hat er mich eingeladen. Dann habe ich da vor den ganzen Leuten von der Volksbibel und von Jesus erzählt. Und da war wirklich kein Christ im Raum. Und das Krasseste war aber eigentlich, dass der Leiter und Gründer von dem weltweit größten Heavy-Metal-Festival in Wacken, wer von euch weiß, was in Wacken jedes Jahr passiert, kann ich mal bei Hände sehen, ist ja sehr weit entfernt von hier. Also das ist so, das ist, ich glaube, das letzte Augustwochenende findet das jedes Jahr statt. Da kommen 80.000 Metal-Fans aus der ganzen Welt zusammen und die Karten sind dann immer eine Woche später schon wieder ausverkauft für das Folgejahr. Und also Metal-Musik, das ist so, da gibt es verschiedene Formen, aber so die heftigste Form ist so Trash-Metal, das geht ungefähr so. So ungefähr. Also, nur, dass ihr so ein bisschen eine Idee habt. Ja? Also nicht irgendwie so christliche Lobpreismusik. Und der Gründer hatte irgendwie eine Volksbibel über seinen Sohn plötzlich auf dem Küchentisch liegen, weil sein Sohn die Volksbibel im Religionsunterricht hatte. Mit der Folge, dass der Sohn die Volksbibel für ein paar Wochen nicht gesehen hat und der Vater hat die dann in seinem Büro gelesen. Und dann kriegte ich eine Mail, Martin Dreyer, haben Sie Lust auf dem Wacken eine Veranstaltung zu machen mit der Volksbibel? Und ich natürlich, ja, Ausrufungszeichen. Und dann habe ich da beim ersten Mal so zwei Lesungen gehabt. Vor mir war ein Typ, der hat irgendwie so, es war so eine Fakir-Show, der hat sich irgendwie die Arme aufgeschlitzt und ganz viel Blut und es war ganz gruselig. Und nach mir war so ein Typ, der seine Freundin nackt an ein Gerüst gefesselt hat, so eine Bondage-Show. Und zwischendrin, und jetzt kommt Martin Dreyer und liest aus der Volksbibel. Das war mein Rahmenprogramm. Herrlich.
Kontrastprogramm.
Und das Jahr darauf durfte ich dann sogar in der Ortskirche in Wacken einen Gottesdienst machen. Also der meinte dann so, ja, ich gebe dir da einen Raum und ja, was soll ich denn machen? Ja, ist egal, mach, was du willst. Ja, wie jetzt? Ja, du kannst predigen, kannst machen, was du willst. Und dann dachte ich, okay, super, mache ich. Und dann habe ich halt mir überlegt, okay, so für Wacken, da musst du halt irgendwie, kannst du nicht so eine normale Predigt halten, ne? Und dann hatte ich den Eindruck, ich soll über den Gerasena predigen, der auf diesem Friedhof lebte und mit Ketten nicht zu halten war. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Stelle. Und dann sieht er Jesus und Jesus schmeißt die Dämonen raus und die ziehen dann in die Schweine ein. Und in der Volksbibel steht dann, die Schweine begehen kollektiven Selbstmord und stürzen sich die Klippen runter. Und dann habe ich halt dieses Stück sozusagen, ich habe mich dann hinter den Altar versteckt, habe mir so einen Kurzhaarrasierer genommen, habe mir so einen Kopf halb abrasiert, hatte mir Theaterblut vorher im Internet bestellt, habe mir dann so ein Kunstblut in meinen Kopf geschüttet, so schwarz angemalt und dann so eine Kette aus dem Baumarkt und zerrissen und so. Und dann habe ich halt mit dem Typen vom Mischpult so einen Zeitpunkt abgemacht und da sollte mir halt sagen, wenn die Kirche voll ist und dann so ein Zeichen geben. Und dann habe ich ja halt angefangen, diese Geschichte vorzulesen. Keiner hat mich gesehen. Ja, da war so ein Typ und er lebte am Friedhof und war mit Ketten nicht zu halten. Als Jesus auf ihn zutrat, rannte er auf ihn los und fing wie blöd an zu schreien. Immer bin ich hinterm Altar vorgesprungen. Und also Kettenrassel, Blut, ja, müsst ihr euch so vorstellen. Und dann habe ich halt diese Geschichte gelesen, aber auch vorgespielt, so beides, ja. Hatte so eine Volksbibel am Fußboden lesen und dann war das noch fertig und die guckten mich alle so an, was war das denn? Aber ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Und dann habe ich mich auf das Rednerpult gestellt und habe dann halt so erzählt, so, okay Leute, das ist jetzt eine Geschichte aus der Bibel, aus der Volksbibel, aber was denkt ihr denn? Ich meine, Dämonen, gibt es die heute noch oder sind die ausgestorben? So wie die Beutelratte, wie schade, die ist ja auch ausgestorben, haben sie alle gelacht. Und dann meine ich so, nee, ich glaube, die gibt es tatsächlich noch. Und ich will euch mal von ein paar Dämonen erzählen. Und dann habe ich halt erstmal so von dem Gelddämonen erzählt, ja, und dass diese Welt beherrscht wird von Geld und so Uli Hoeneß vielleicht auch ein Problem mit dem Gelddämon hatte. Keine Ahnung, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle gar nicht.
Doch.
Und dann habe ich am Ende aber immer gesagt, aber wisst ihr, es gibt jemand, der stärker als der Gelddämon und das ist Jesus Christus. Und dann habe ich vom Sexdämon erzählt, der so viele Leute beherrscht, dass sie nur noch sexuelle Gedanken haben. Aber Jesus ist stärker als der Sexdämon. Und dann habe ich vom Suchtdämon erzählt und vom Drogendämon erzählt und auch von meinem Leben erzählt und wie dieser Dämon mich im Griff hatte und mich immer wieder runtergedrückt hat, auf den Boden gedrückt hat, mich kaputt gemacht. Und am Ende habe ich dann gesagt, aber wisst ihr, es gibt jemanden, der ist stärker als der Suchtdämon und das ist Jesus Christus. Und dann war ich fertig und bin irgendwie auch so aufgewacht und guckte irgendwie in ja, 600, 700 staunende Metal-Gesichter, so Lederjacke und so. Was war das denn? Aber es war irgendwie auch so ein heiliger Moment. Irgendwie war Gott ganz krass in dieser alten Kirche da und die saßen wirklich in den Gängen, die saßen außen vor, die Kirche war rappelvoll. Und dann dachte ich so, okay, ist ja in der Kirche, meinte ich so, was meint ihr, wollen wir jetzt vielleicht noch beten? Ja, beten, gute Idee. Und dann, ja, nochmal, ich mache euch mal ein Angebot. Wenn es hier irgendjemanden gibt, der merkt, er hat ein Problem mit irgend so einem Dämon, er ist irgendwo gebunden in seinem Leben und er braucht Jesus, dann lass uns doch jetzt, wer das will, steh doch jetzt auf und dann beten wir zusammen das Vaterunser als so ein Hingabegebet an Gott. Aber so wirklich so laut, so metalmäßig, ja, so wirklich vom Herzen raus. Ja. Und wer das will, der kann jetzt aufstehen. Und ich dachte, vielleicht stehen so 3, 4, 5 Leute auf, aber ich sage euch, es sind 80-90% der Leute sind aufgestanden. Das geht so. Einmal stand die ganze Kirche, mir sind echt die Tränen in die Augen geschossen. Und dann habe ich mit diesen Metal-Leuten das Vaterunser als Übergabegebet an Gott gebetet, in einer Lautstärke, wie dies die Kirche vorher und nachher nie erlebt hat. Ja. Also die Wände haben gewackelt und die Fenster haben vibriert, so: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und danach habe ich ganz, ganz viele tolle Gespräche gehabt mit den Metal-Leuten, die wirklich dieses Gebet genutzt haben, um Jesus in ihr Leben einzuladen und frei zu werden von ihren Dämonen. Und spätestens da wusste ich, die Volksbibel hat Gott wirklich gebrauchen können, um mir Türen aufzumachen, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Und er hat sie irgendwie genutzt, um sein Reich zu bauen und Leuten ja, von ihm zu erzählen.
Du hast sie übersetzt in eine Kultur, die wir hier gar nicht so gut kennen, würde ich mal sagen. Das ist auch dein Anliegen, deine Berufung deines Lebens ist Brücke. Oder? Das Wort Brücke ist für dich ganz wichtig. Und zwar sagst du, ich will meinen Leuten das Evangelium in ihrer Sprache bringen, damit sie also die Brücke schaffen von den Menschen in die Gemeinde, zu Jesus. Das habe ich sehr schön gefunden, wie du gesagt hast, meinen Leuten. Du identifizierst dich mit diesen Leuten. Du hast ein Herz für diese Leute und willst, dass sie Jesus kennenlernen.
Ja, so ist das auf jeden Fall. Also wenn ich dann so in diesen Szenen bin, da fühle ich mich zu Hause und ich spreche auch deren Sprache, ich kenne deren Musik, ich interessiere mich für dieselben Dinge und ich kann die dann auch abholen, glaube ich, dadurch, dass sie mein Leben sehen. Und auch sogar auch mit meiner Rückfallgeschichte, dass ich nicht diesen perfekten christlichen Lebenslauf habe, sondern dass es da auch einen Bruch in meinem Leben gibt, hat doch im Rückblick auch lustigerweise doch dazu geführt, dass ich für die irgendwie, ja, dass sie mich akzeptieren, dass sie sehen, okay, aber der hat trotzdem seinen Weg zurückgefunden und das hat mir noch mehr Glaubwürdigkeit gegeben für diese Szene.
Danke vielmals, dass du diese Arbeit tust. Wirklich. Aber was tust du heute, dass du nicht wieder in eine Wüste oder in eine so eine tiefe Krise stürzt?
Also ich glaube, bestimmte Fehler macht man kein zweites Mal und ich habe einmal mit meiner Frau und meinen 2 Kindern jetzt ein ganz anderes Setting zu Hause. Meine Frau ist einfach super, ja, also die unterstützt mich, die betet für mich, die guckt aber auch, wenn ich über meine Grenzen gehe, haut sie mir auf die Finger und sagt so: Martin, das letzte Wochenende war mal so ein Ding, da meint sie so, sag da was ab, das ist zu viel. Und dann habe ich der Gemeinde gesagt, also 3-mal am Wochenende predigen, lass mal einmal absagen. Und es war total gut und total wichtig. Meine Frau ist da ein wichtiger Punkt. Dann besuche ich die 12-Schritte-Gruppen, anonym Alkoholiker, anonym Narkotiker, einmal die Woche, um einfach auch meine Sucht immer präsent zu haben und diese Tür einfach nicht wieder aufzumachen. Und das hilft mir auch.
Das machst du bis heute?
Ja. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich auch wieder so ein bisschen Alkohol getrunken habe, aber das wurde dann auch doch relativ schnell zu viel und ich bin da jetzt in dieser Gruppe in Berlin und habe jetzt 60 Tage keinen Schluck Alkohol getrunken, auch kein Bier und will das auch weitermachen. Also da habe ich mir in dieser Selbsthilfegruppe nochmal so einen weiteren Sicherungsmechanismus geschaffen. Ich habe auch Freunde mittlerweile, mit denen ich ehrlich bin, die denen ich alles erzählen kann, die mir auch zur Not auf die Finger klopfen könnten. Ich habe eine gesunde Gemeinde im Hintergrund. Also da gibt es jetzt viele Dinge, die mir helfen, dass sowas nicht nochmal passiert.
Du schreibst auch, dass du im Wiederherstellungsprozess, dass du mit allen Leuten wieder ausgesöhnt bist. Was bedeutet das für dich? Hast du mit Leuten den Kontakt gesucht, mit ihnen gesprochen und der Vergebung zugesprochen? Oder was heißt für dich ausgesöhnt sein mit den
Menschen? Ja, also es gab ja diese Phase, wo ich im Rückfall war und wo dann, ich sag mal so, einer meinte, dass die Christen die einzige Armee sind, die auf ihre Verletzten auch noch schießt. Und das habe ich im Grunde ja auch so erlebt, dass dann auch so Briefe über mich kursierten. Und da gab es dann auch Bedarf, auf Leute zuzugehen, mit ihnen einfach zu sprechen, das Gespräch zu suchen. Und dann auch zu sagen, ja, da wo ich euch verletzt habe, wo ich euch enttäuscht habe, bitte verzeiht mir, bitte vergebt mir. Und wo dann aber auch zurück Vergebung angefragt wurde, über ein zu schnelles Urteil, was gefällt wurde oder so. Und dadurch ist dann da ganz viel Versöhnung passiert. Mhm. Ja. Und ich kann wirklich sagen, also zum heutigen Zeitpunkt gibt es, glaube ich, keinen Menschen, mit dem ich nicht versöhnt bin. Mhm. Und das war ein langer Prozess und sehr, sehr viele Gespräche und Briefe und E-Mails. Aber das hat Gott geschenkt und das ist eine ganz wunderbare Sache.
Okay, Martin, wir sollten langsam zum Schluss kommen, gell? Ich spüre das. Aber hast du noch ein Wort für uns? Was ist dir wichtig, uns zu sagen noch?
Bleib an Jesus dran, egal wie es dir geht, wo du bist. Er ist treu, auch wenn wir oft nicht treu sind. Und wenn du das tust, wenn du es wirklich nur mit deinem letzten kleinen Finger tust, dann kann dir eigentlich nichts passieren und er kann aus der größten Katastrophe etwas ganz Wunderbares machen.
Danke vielmals. Und vielleicht sind Leute hier, die würden gerne auch so jemanden haben, der jetzt mit ihnen betet. Wir haben ein Gebetsteam dort hinten bei der Tafelgebet. Das gibt es die Möglichkeit, während dem Lobpreis, dem kurzen Lobpreis, der jetzt folgt, das Gebet in Anspruch zu nehmen. Vielleicht stehst du auch zur Verfügung.
Gerne. Ha?
Und das ist dort hinten bei der Tafelgebet.
Okay.
Ich möchte alle ganz herzlich einladen, die etwas festmachen wollen oder die vielleicht zum ersten Mal den Schritt zu Jesus machen wollen oder in einer Krise sind und sagen jetzt muss ich etwas ändern, dass ihr das Gebet sucht. Es muss nicht so bleiben. Du gibst uns Mut. Und was mich auch sehr jetzt gerade im Schluss noch angesprochen hat, hey, wir haben einen Auftrag in dir. Du bist immer noch ein zerbrechlicher Mensch, wie wir alle auch, aber das ist noch eine Zerbrechlichkeit da. Und unsere Aufgabe ist nicht, dich zu kritisieren, weil wir so eine andere Kultur pflegen, sondern für dich zu beten. Das ist mir wichtig geworden. Schön, dass du da warst und bist.
Danke für die Einladung.
Auch beim Mittagessen noch. Martin steht zur Verfügung. Er versteht kein Schweizerdeutsch. Aber nee. Mein Hochdeutsch versteht
ich er. Das ist schon mal nicht schlecht. 70%.
Danke vielmals.
Dankeschön.